Ihr wisst ja, die Psalmen sind so wunderbar. Da gibt es auch nicht eine einzige Situation, die nicht irgendwo beschrieben worden wäre, in die Menschen hineingeraten können. Und dann gibt es auch die Sprüche, auch in sich einmalig, wo Lebensweisheit uns mit auf den Weg gegeben wird. Aus Psalm 27 möchte ich Vers 4 lesen. Psalm 27, Vers 4. Nur eins erbitt ich vom Herrn, danach trag ich Verlangen, dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch, um anzuschauen die Huld des Herrn und der Andacht mich hinzugeben in seinem Tempel. Auch das hat Bruder Brenning sehr deutlich ausgesprochen in der Predigt die Gemeindeordnung. Er sagte darin, die Begegnung untereinander und miteinander kann in den Häusern stattfinden und die Begegnung mit Gott findet im Gotteshaus statt. Und ich meine, man kann es hier auch einmal sagen, wenn etwas zu besprechen ist, könnte man es in der Vorhalle tun und hier könnten wir uns dann der Andacht hingeben. Aus Sprüche, weil ich schon mal erwähnt habe, möchte ich auch einmal vorlesen und dann werden wir in die weitere Wortbetrachtung eingehen. Fühlt euch wohl, seid zu Hause in der Gegenwart Gottes und möge das Wort des Herrn in jeder Weise zu uns reden. Aus Sprüche 15 hätte ich in den letzten Versen etwas zu lesen und auch aus 16 die ersten Verse. Sprüche 15 von Vers 24. Der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen aufwärts, damit er dem Totenreich drunten fern bleibe. Das Haus der Hochmütigen reißt der Herr nieder, aber die Grenze der Witwe legt er fest. Boshafte Anschläge sind dem Herrn ein Gräuel, aber leutselige Worte sind rein. Wer unrechtmäßigen Gewinn macht, zerrüttet sein Haus. Wer aber Bestechungsgeschenke hasst, wird leben. Und jetzt kommt der Vers. Das Herz des Gerechten überlegt, um eine Antwort zu geben, aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Und dann vielleicht in Vers 30. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Eine gute Botschaft erquickt Mark und Bein. Ich lese nicht allzu oft in den Sprüchen, weil ich ja im prophetischen Wort mehr zu Hause bin, aber solche Aussprüche tun uns allen wohl. Ich wünschte, dass ich auch ein bisschen freundlicher werde. Wenn hier geschrieben steht, ein freundlicher Blick erfreut das Herz, ja, dann sollten wir uns vom Herrn doch trotz aller Lasten und Beschwernisse einen freundlichen Blick schenken lassen, damit es den anderen wohltut, stimmt's? Denn das soll ja dann auch zum Segen gereichen. Und dann aus Kapitel 16, Vers 3 und dann Vers 7. Befiehl dem Herrn deine Werke, dann werden deine Pläne gelingen. Welch ein wunderbares Wort. Befiehl dem Herrn deine Werke. Wir alle kennen den Psalm, in dem geschrieben steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Hier lesen wir, befiehl dem Herrn deine Werke, dann werden deine Pläne gelingen. Wir dürfen uns Gott ganz anvertrauen, mit allem, was wir sind und haben und was Gott noch aus uns machen wird. Und dann Vers 7 hat mir auch gefallen. Vers 7. Wenn das Verhalten jemandes dem Herrn wohlgefällt, so söhnt er sogar seine Feinde mit ihm aus. Möge es dem Herrn wirklich auch in diesem Punkt gefallen, dass wir alle es irgendwie mehr und mehr erleben, dass nicht nur einige Bibelstellen, sondern möglichst viele Bibelstellen in unserem persönlichen und in unserem Glaubensleben Wahrheit werden könnten. Dass wir tatsächlich eine Wortbraut werden, eine Wortbraut, in der sich Gottes Wort erfüllt, ja, durch die sich Gottes Wort erfüllt. Ihr wisst, allgemein wird von mir erwartet, immer so, auch was die neueste Entwicklung betrifft, ein wenig darüber zu sagen. Es geschieht ja jeden Tag Neues. Die Entwicklung geht so schnell vor sich, dass man ganz einfach sagen muss, Herr, es steht vor der Tür. Es ist nicht nur nahe, sondern es steht vor der Tür. Was uns alle in den letzten Wochen sicherlich bewegte und auffiel, war, was in Paris vor sich ging, dass Europa, die Vereinigung, ist eine beschlossene Sache. Und es gab insgesamt gesehen tatsächlich nur eine Bremse. Und das war die eiserne Lady. Und diese Bremse ist nicht mehr nötig. Die ist im Wege, die hält auf. Sie musste weg, damit nicht mehr gebremst werden kann und dieser gesamte Europazug seinen Lauf nehmen kann. Und die biblische Prophetie so in der Tat sich vor unseren Augen erfüllt. Ich musste da an zwei Stellen im Propheten Daniel denken, als seinerzeit Mr. Khrushchev und Eisenhower in New York zusammentrafen und Khrushchev ein wenig erregt war, den Schuh auszog und rückwärts auf das Rednerpult schlug. Und danach hielt Bruder Brenhem eine Predigt und bezog sich auf den Propheten Daniel und sprach von dem Eisen und der Tonerde, die sich miteinander zwar vereinen, aber nicht vermischen. Ich lese dieses Wort. Ich weiß, dass für manche das prophetische Wort ein wenig schwierig ist. Und ich frage mich ab und zu, ob es überhaupt Sinn hat, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite, ja doch, höre ich gerade. Aber ich möchte auch, dass wir alle irgendwie mitkommen, dass wir nicht nur ein wenig tasten, sondern dass wir Gottes heiliges Wort vor uns haben und es auch erfüllt sehen. Hier im Propheten Daniel im zweiten Kapitel haben wir, was die letzten Teile der Statue, die Daniel sah, betrifft, folgende Beschreibung. Daniel Kapitel 2, Daniel Kapitel 2, Vers 32 bis 34. Das Haupt dieser Bildsäule war von feinem Gold, ihre Brust und ihre Arme von Silber, ihr Unterleib und ihre Hüften von Kupfer. Jetzt kommt's. Ihre Beine von Eisen, ihre Füße teils von Eisen, teils von Töpferton. Jetzt lese ich euch die Erklärung aus dem gleichen Kapitel. und zwar Vers 41 und 42. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton, teils aus Eisen bestehend gesehen hast, es ist ein Reich von ungleicher Beschaffenheit. Einerseits wird es etwas von der Festigkeit des Eisens an sich haben, insofern du ja Eisen mit Tonerde vermischt geschaut hast. Doch dass du die Zehen der Füße teils von Eisen, teils von Ton gesehen hast, deutet darauf hin, dass Reich zum Teil fest, zum Teil brüchig sein wird. Ja, ich könnte eigentlich noch weiterlesen, denn das sind alles sehr, sehr wichtige Worte, speziell für unsere Tage. Total verschiedene Systeme vereinigen sich, müssen gemeinsame Sache machen. Sie müssen es, weil es anders nicht geht. Ich habe es beim letzten Mal schon hier gesagt, gemäß der biblischen Prophetie wird es nur eine Weltmacht geben und das ist die Wiederaufblühung des Römischen Reiches, jetzt wie sie die römischen Verträge zugrunde liegen. Und sage und schreibe, es ging mir auch ein wenig nahe, als ich jetzt auf dem Wege nach Palermo in Rom zwischenlandete, auch auf dem Rückwege. Es ist ja die Geistlichkeit in Scharen unterwegs in alle Lande. Alles nur mit umgedrehtem Kragen und alles ist unterwegs in alle Welt. Und da denke ich in der Tat an das, was der Papst ja bei seinem letzten Besuch in Portugal gesagt hat. Es war der römisch-katholische Glaube, der einst Europa geformt hat und es ist jetzt wieder der römisch-katholische Glaube, der das neue Europa formt. Und alle stimmen zu, alle nicken. Aber so ist es jetzt. Auf die Dinge werden wir nicht näher eingehen. Ich bitte nur, immer darauf zu achten. Denn wir erkennen daran, wie spät es an der Weltuhr ist. Die Freude, dass Gott uns in dieser Generation tatsächlich einen Propheten sandte, ist groß. Auch wenn wir das so nicht ganz mit strahlendem Gesicht sagen können, aber wir bezeugen es wahrheitsgemäß. Wir hätten all diese Zusammenhänge von selber nicht gewusst, nicht gesehen, nie zusammenbekommen, wenn nicht Gott uns das Vorrecht gegeben hätte, eben einen seiner größten Knechte und Propheten zu hören. Weil wir schon darüber sprechen, werde ich an meinen Besuch in Ljubljana erinnert. Dieser nette junge Mann gab mir ein Buch über den Antichristen. Das hatte irgendjemand geschrieben, dem fehlte, glaube ich, der rechte Arm und der rechte Fuß. Aber wie dem auch sei, in jedem Fall sagte er zu mir, ich muss für eine Stunde weg. Und liest du, und wenn ich zurückkomme, sage mir, was darin nicht stimmt. Und in der Tat, das bedurfte auch gar nicht lange. Ich brauchte keine ganze Stunde, um das alles herauszufinden. Und wisst ihr, was geschah? Er war sehr gespannt. Und als ich dann sagte, das und das und das und das und so weiter, und dann erhob er sich, er hatte sich schon gesetzt, kam auf mich zu. Auch ich musste mich erheben. Und er hat seine Hände um mich festgetan und sagte, Gott hat dich in unser Haus gesandt. Und dann ging er weit und sagte, ich habe beim Lesen gespürt, dass da etwas nicht stimmt. Und deshalb wollte ich es jetzt aus deinem Munde hören. Doch es gibt Menschen, die bereit sind zu hören. Und ich sage euch auch warum. Weil sie von Gott dazu bestimmt worden sind, die Wahrheit zu hören. Amen. Und deshalb tragen sie danach verlangen. Nur noch den einen Vers aus Daniel 2. Und dann empfinde ich heute, dass wir dem Herrn näher kommen müssen und dass wir Bibelstellen zu lesen haben, die unser Leben, unsere Gemeinschaft mit Gott überhaupt, das geistliche Leben betreffen. Nur noch aus Daniel 2, Vers 44. Daniel 2, 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Zu der Zeit dieser Reiche, wie wir sie jetzt erleben, wird Gott sein Reich erstehen lassen. Wir haben lange darum gebeten, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Jetzt ist es alles in greifbare Nähe gerückt. Möge Gott sich unser aller so erbarmen, mit seinem ganzen Erbarmen, uns gnädig sein, uns in eine innigere Gemeinschaft mit sich selbst und auch untereinander führen und bringen. Aus Hebräer 4 möchte ich lesen und dann noch einige Stellen. Hebräer 4. Hier werden wir an das Wort erinnert, das auch aus dem Munde Bruder Brennims oft zu hören war. Ich möchte es lesen. Hebräer Kapitel 4, die Verse 11 bis 13. So wollen wir also eifrig darauf bedacht sein, in jene Ruhe einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche warnende Beispiel des Ungehorsams darbiete. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor ihm verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Es geht einfach um die Auswirkung des Wortes Gottes. Gott steht mit all seiner Macht, mit all seiner Kraft hinter seinem Wort. Wie oft haben wir es gesagt? Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Aber auch wir müssen die Auswirkung dieses Gotteswortes, dieses Evangeliums, das eine Gotteskraft ist, ja persönlich erfahren. Wie vorhin schon bemerkt, selbst die größte und beste Erkenntnis wird uns nicht selig machen. Es muss ein Leben aus Gott da sein und ein geistliches Wachstum, eine wirkliche Erneuerung, so dass Gott sein Werk fortsetzen kann. Dabei bleiben wir aber ganz natürliche Menschen, ist das begriffen worden? Ganz natürliche Menschen. Und ich weiß nicht, ob ihr beiden mir böse sein werdet, wenn ich jetzt eine Bemerkung mache. Aber im Dezember wird eine Hochzeit in Zürich stattfinden. Und ich meine, der Bruder ist, ich schätze mal, 65 und die Schwester, schätze ich mal, auf 60. Und als ich das hörte, habe ich mich innig mitgefreut. Es zeigt ganz einfach, dass auch Gläubige noch normal denken und handeln können, wenn es denn so sein soll. Nicht jeder hat den gleichen Weg vorgeschrieben, aber wer einen solchen Weg geht, der gehe ihn mit Gott. Haben wir das begriffen? Es darf einer den anderen nicht tadeln, denn dein Weg ist nicht mein Weg. Und der Weg eines Bruders und einer Schwester ist ja ihr Weg und nicht unser Weg. Also immer jeden zu jeder Zeit Gott überlassen, nur wie Paulus sagt, es geschehe im Herrn. Und die beiden sind glücklich, als wären sie nun 18 und 20. Und wir wünschen es ihnen ja auch so von ganzem Herzen. Kommen wir hier zu unserem Wort zurück. Es dringt hindurch, es scheidet, aber nicht den Verstand und die Überlegung vom praktischen Leben. Was scheidet es? Geist und Seele, Mark und Bein. Wie ich oft gesagt habe, die gläubigen Menschen sind eigentlich die vernünftigsten Leute, die es auf Erden gibt. Es kann niemanden geben, der noch vernünftiger ist als Menschen, die göttliche Weisheit durch Wort und Geist mit auf den Weg bekommen haben. Und ich frage euch, gibt es eine Gruppe auf Erden, ein Menschengeschlecht, eine Rasse oder irgendeine Religion, die ein solches Buch aufzuweisen hat, wie es uns hinterlassen wurde, für unser gesamtes Glaubensleben und auch für unser irdisches Leben? Wir sind ein von Gott bevorzugtes Volk, wenn wir Volk Gottes geworden sind. Gehen wir weiter zum Titusbrief. Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1. Ich habe mir zwei, drei Stellen notiert, die mir selber sehr groß und wichtig geworden sind, in der Hoffnung, dass der Herr auch durch diese Stellen zu uns spricht. In Titus, im ersten Kapitel, ja auch allen bekannt, ich lese hier von Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat, kundgetan aber, hat er sein Wort zur festgesetzten Zeit durch die Predigt, mit der ich im Auftrage Gottes, unseres Retters, betraut worden bin. Es ging mir eigentlich doch um Vers 1, Verzeihung. Ich, Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Auserwählten Gottes und für die Erkenntnis der Wahrheit, die sich in einem gottseligen Wandel bewährt. Es geht also auch um unsere Bewährung im Glaubensleben, ganz praktisch ein jeder, wo immer Gott ihn hingestellt hat. Aus 1. Timotheus 4 möchte ich Vers 6 lesen. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 6. 1. Timotheus 4, Vers 6. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein löblicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Es gibt eine Richtschnur. Und ich selber habe sie meistens nur beim Bau gesehen. Wenn gebaut wird, dann ist da eine Richtschnur. Der Maurer, all die Leute, die arbeiten, das muss ja alles stimmen, das ist eine Richtschnur. Der Bau muss ja gerade sein, alles muss so sein, wo es hingehört. Hier ist die Rede von einer Richtschnur. Wir werden gemäß dem Worte Gottes ausgerichtet. Wir fügen uns in den Plan Gottes hinein, sagen Ja zu jedem Worte, das er gesprochen hat, um so mit dem Wort eins zu werden. Aus 2. Thessalonicher 2, ich lese mit Absicht einige Stellen und ihr werdet sehen, eine wird gewaltiger sein als die andere und alle sind herrlich. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 13. Vorher wird ja von der Ankunft des Herrn und von dem Tag des Herrn, von dem Abfall gesprochen, von den verschiedenen Dingen wird hier geschrieben. Und dann wird in Vers 13 gesagt, wir aber sind verpflichtet, Gott für euch vom Herrn, geliebte Brüder, allezeit Dank zu sagen, weil Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, durch die vom Geist gewirkte Heiligung und durch den Glauben an die Wahrheit. Und die Wahrheit ist und bleibt Gottes Wort. Wir sind kein frommer Verein. Wir möchten Gemeinde Jesu Christi sein. Und wie wir es in 1. Timotheus 3, 15 nachlesen können, ist diese Gemeinde Grundfeste und Säule der Wahrheit. Also durchdrungen vom Wort der Wahrheit, das uns aufgeschlossen und erleuchtet wurde durch den Heiligen Geist. In 2. Timotheus, ich meine im 2. Thessalonicher, im 1. Kapitel steht ein Wort, das eine Androhung in sich birgt, und zwar für die Ungläubigen. Auch dieser Tag naht sich, der Tag, an dem der Herr verherrlicht wird in den Seinen, aber die Bestrafung an denen vornehmen wird, die ihm nicht geglaubt haben. Ich lese hier in 2. Thessalonicher im 1. Kapitel von Vers 5. Darin liegt ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes, dass ihr nämlich des Reiches Gottes würdig erachtet werdet, um dessen Willen ihr eben zu leiden habt. Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, euch aber, den Bedrängten, Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der Herr Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht erkannten, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus kein Gehör schenkten. Diese werden als Strafe ewiges Verderben erleiden, fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Kraft, wenn er kommen wird, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben gefunden an jenem Tage. Lehrmäßig gesehen ist das hier eine ganz gewaltige Stelle, eine Schlüsselstelle, um uns vor Augen zu führen, dass es nicht nur eine Wiederkunft des Herrn gibt, wo wir ihm entgegengerückt werden, ihm in der Luft begegnen und dann mit ihm in die Herrlichkeit genommen werden, um dann das Hochzeitsmahl als Braut mit dem Bräutigam zu feiern, sondern es gibt ein Kommen des Herrn im Zorn, im Feuer, um die Widerspenstigen und die Gottlosen zu bestrafen und hier auf dieser Erde unter den Seinen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden. Wir wissen ja, das tausendjährige Reich wird ja auf dieser Erde stattfinden. Und der Herr wird mit den Mächten, die gegen Israel ziehen werden, abrechnen. Und er wird mit seinen Feinden dasselbe tun. Aber in den Seinen wird er verherrlicht werden. Ich lese jetzt auch oft in der Zürcher Übersetzung. Ich habe ja 15 Bibelübersetzungen bei mir zu Hause. Und es ist doch ganz wunderbar, wie die Übersetzer sich mehr und mehr angeglichen haben. Einfach ganz wunderbar, wie auch diesbezüglich der Herr die Gnade geschenkt hat. Hier lesen wir also, wenn er kommen wird, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Nicht nur bei der Braut, sondern Braut, 144.000, bei allen, die gläubig geworden sind. Erst geht es um die Auswahl, um die Auserwählten, die dazu bestimmt sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, an der ersten Auferstehung Anteil zu haben und das Hochzeitsmahl als Braut mit dem Bräutigam zu feiern, obwohl auch dazu gesagt werden muss, dass alle Auserwählten dabei sein werden, aus dem Alten und dem Neuen Testament. Denn so steht's geschrieben, an jenem Tage werden wir mit Abraham, Isaak und Jakob und mit all den Heiligen am Mahl teilnehmen. Und gemäß Matthäus 27 von Vers 51 sind viele der Heiligen mit Christus auferstanden. Nicht alle, viele. Nämlich die vielen, die zur ersten Auferstehung gehören. Die anderen müssen warten, bis die zweite Auferstehung kommt. Aber wenn wir jetzt gerade schon dieses Wort hier gelesen haben und betrachten, dann ist es sehr wichtig, immer genau hinzuhören. Stellt euch vor, da würde jetzt jemand predigen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um uns heimzuholen, dann kommt er mit den Engeln seiner Macht und dann kommt er mit loderndem Feuer, um Vergeltung zu üben. Was wäre das für eine Verkündigung? Das geht einfach nicht. Und deshalb immer wieder die Betonung, wie sie auch Paulus an Timotheus gerichtet hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Es muss einfach jedes Wort in den Zusammenhang gestellt werden, in den es hineingehört. Und dann passt es auch. Dann fügen sich die Dinge in einer ganz wunderbaren Weise zusammen. Wenn er kommen wird, so steht es hier, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Dann wird die Zahl voll sein. Aus den Nationen, aus dem Volke Israel, dann werden Berufene und Auserwählte, dann werden kluge und törichte Jungfrauen, dann wird alles, was durch Golgatha mit Gott versöhnt wurde, vor dem Herrn erscheinen. Wie die einzelnen Dinge, das Wort eingestuft mag nicht ganz recht sein, aber wo jeder seinen Platz findet, das weiß Gott ja am allerbesten. Schön ist es in jedem Fall, wenn wir zu der Erstlingsschar gehören könnten. Wer möchte dabei sein? Wer möchte direkt bei der Erstlingsschar, bei dem ersten Schub, der so von dieser Erde in die Herrlichkeit hinaufgenommen wird? Doch, Und ich glaube es. Und ich glaube es berechtigt, weil wir nicht nur allgemein an die Erlösung glauben, an die ja viele glauben, wie am Kreuz auf Golgatha geschah, sondern wir glauben auch die Verheißungen, die Gott uns in seinem Worte gegeben hat. Und deshalb ist unser Glaube ein lebendig mit Gott verbundener Glaube, der uns in die Erfüllung mit hineinzieht. Ist das klar genug? Nicht nur eine Erlösung, dafür danken wir Gott. Aber damit beginnt es ja erst. Und dann geht es eben Schritt für Schritt dem Herrn nach, jeder in seine Abteilung. Vielleicht lese ich auch dazu noch das Wort, denn Paulus hat ja nun zu jedem Thema geschrieben. Auch dafür sind wir Gott sehr dankbar. 1. Korinther, 15. Kapitel. Hier werden uns zumindest die drei Dinge, wie sie eingeteilt worden sind, vor Augen geführt. 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 22 und bis 24. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Das habe jetzt nicht ich geschrieben, das steht im Wort Gottes in 1. Korinther im 15. Kapitel im 23. Vers. Als Erstling Christus, hierauf die, welche Christum angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt und so weiter und so weiter. Also eine sehr klare, übersichtliche Einteilung hat Gott uns in seinem Worte geschenkt. Jetzt zu uns persönlich. Wir möchten ja, dass Gott zu seinem Recht kommt. Ich brauche es mehr als je zuvor und ich glaube, ein jeder von uns, der vor Gott bestehen möchte und ehrlich ist, wird spüren, dass wir Gott näher kommen müssen, mehr von ihm empfangen müssen und dass er sich uns mehr offenbaren kann. Ich möchte dazu aus 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel lesen. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel. Hier werden wir auf eine ganz wunderbare Weise angesprochen und sogar mit Nachdruck angesprochen. 1. Thessalonicher 5, von Vers, ja, nur die letzten Verse, 25 bis 28. Liebe Brüder, betet für uns. Grüßet alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Besonders diese Betonung, ich beschwöre euch beim Herrn. Kein Mensch soll schwören, weder bei Gott, denn er spricht, der Himmel ist mein Thron, noch bei der Erde, denn er spricht, die Erde ist der Schemel meiner Füße, noch beim Altar. Aber Gott kann, und von Gott steht ja auch geschrieben, da er bei keinem anderen schwören konnte, schwur er bei sich selbst. Um, wie wir es hier schon betrachtet haben, der Sache, die er kundgetan hat, Nachdruck zu verleihen, dass sie unabänderlich und ewig bei Gott beschlossen ist. Nun, hier werden wir von einem Gottesmann aufgefordert, einzeln, damals, insgesamt wir alle, ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Was ist diesem Ausspruch vorausgegangen? Die Darlegung hier in den Briefen an die Thessalonicher. Und in jedem einzelnen Brief ist immer von der Wiederkunft des Herrn die Rede und auch immer wieder von dem kommenden Zorn, von dem Wort, das wir nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort empfangen haben. Ihr wisst die Briefe, ob ihr die Römerbriefe liest, die Korintherbriefe, die Epheserbriefe, alle Briefe haben eine gewisse Prägung, einen gewissen Charakter. Gewisse Themen werden behandelt. Und hier geht es also tatsächlich um das Thema der Wiederkunft des Herrn, um die Dinge, die wir jetzt ja erwarten. Ich lese den letzten Vers aus 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Hier steht in Vers 10 geschrieben, und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Zorn rettet. Das Wort, das wir vorher lesen, spricht schon vom Zorn. Aber hier wird einleitend gesagt, dass der Herr Jesus kommt, um uns vor dem kommenden Zorn zu retten, also heimzuholen, ehe die Zorngerichte hereinbrechen und lodendes Feuer sich kundtut. Dann im letzten Teil des zweiten Kapitels, es passt eigentlich zu dem, was unser Bruder schon gelesen hat, Bruder Corrado, dass der Herr den Satan unter unseren Füßen zertreten wird, anders geht es nicht, denn die Erde ist ja der Schemel der Füße des Herrn. Und es steht geschrieben, haben wir vorhin weiterlesen können im Brief an die Korinther, er muss mitten unter seinen Feinden herrschen, bis alle seine Feinde gelegt sein werden zum Schemel seiner Füße. Er ist und bleibt der Sieger von Golgatha. Alles andere muss und wird sich ihm fügen und unterordnen. Aber wir sehen, dass der Satan ab und zu noch hinderlich im Wege stehen kann, wenn auch nur vorübergehend. In 1. Thessalonicher, Kapitel 2, von Vers 17. Wir aber, liebe Brüder, die wir eine Zeit lang fern von euch verwaist waren, freilich nur dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit lebhaftem Verlangen umso eifriger bemüht, euch Auge in Auge wiederzusehen. Deshalb hatten wir uns vorgenommen, euch zu besuchen, ich, Paulus, sogar mehr als einmal. Doch der Satan hat uns nicht dazu kommen lassen. Ihr könnt ja, gut, ich lese doch bis zu Ende. Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz, wenn nicht auch ihr es seid, vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus bei seiner Ankunft. Bei seiner Ankunft. Hier geht es also um die Wiederkunft Jesu Christi und wir merken, selbst ein Apostel Paulus, er wurde aufgehalten, konnte nicht ganz so, wie er wollte und dennoch ist Gott mit ihm und wird Gott auch mit uns allen sein Ziel erreichen. Was nun die anderen Kapitel betrifft, so speziell in Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, wo wir ja direkt von der Wiederkunft des Herrn die Beschreibung haben, von Vers 13 beginnt der Apostel, er führt dann aus bis zum Schluss des gleichen Kapitels und es heißt dann, als dann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereinigt sein. Vorher steht, dass wir entrückt werden. So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Und dann beginnt etwas ganz, ganz Wichtiges. In Verbindung mit dem Tag des Herrn, vor dem ja der Prophet Elia kommen sollte, um die Herzen der Kinder Gottes wieder dem Ursprung, den Vätern in Christo, zuzuwenden. Kapitel 5 schreibt deutlich direkt von Anfang an darüber. Und dann folgen persönliche Ermahnungen an uns als Gläubige. Und in diese persönlichen Ermahnungen wollen wir kurz eingehen, ehe wir dann noch den Schluss hervorheben. Wenn wir so bis Vers 4 lesen, dann ist der Text ja immer bekannt gewesen. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Dann kommen die Ermahnungen. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn die Schläfer schlafen bei Nacht und die sich berauschen, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die wir dem Tage angehören, wollen nüchtern bleiben, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn uns hat Gott nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus erlangen, der für uns gestorben ist, damit wir, mögen wir wachen oder in Schlafen sein, vereint mit ihm leben. Darum ermahnet euch gegenseitig und erbauet euch einer den anderen, wie ihr das ja auch tut. Es geht ja also wirklich um alles, um alles. Nicht nur die Belehrung über die Wiederkunft des Herrn, dass die entschlafenen Christen zuerst auferstehen und in Christo Lebenden verwandelt werden und entrückt werden. Das ist alles wunderbar. Es geht um mehr. Es geht um wachsam bleiben. Es geht darum, die Aufgabe, die Gott uns gestellt hat und verbunden ist mit der Auferbauung des Leibes, dass wir sie ausführen könnten. Ich hatte heute früh einen Anruf und irgendwo hat ein Bruder gepredigt. Ich habe ihn ein oder zweimal gesehen, kenne ihn sonst nicht näher. Und dann hieß es am anderen Ende des Telefons, er hat uns alle am Boden zerstört. Und das ging mir so zu Herzen. Ich dachte bei mir selber, wenn man Gottes Wort liest, dann steht doch wörtlich geschrieben, dass Gott zur Auferbauung der Gemeinde die Dienste gesetzt hat. Nicht zur Zerstörung, zur Förderung, zur Auferbauung. Und wenn jemand von Gott gesandt wird, dann muss Auferbauung im Wort, im Glaube, in allem da sein. Wenn kein geistlicher Aufbau mit einer Predigt verbunden ist, ja, woher kommt dann die Predigt? Wenn sie aus dem Worte Gottes kommt, dann spricht Gott zu uns. Und dann sind es nicht leere Worte, dann ist Kraft Gottes im Worte Gottes, um uns das zu schenken, was er verheißen und uns allen vorbereitet, ja, zugedacht hat. Auch der Gedanke ist in der Tat sehr, sehr wichtig. Gott baut auf. Er zerstört nur die Werke Satans. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Und auf Golgatha ist das ja alles vollzogen worden. Es braucht nur noch im Einzelnen die Vollstreckung zu erleben. Aber wenn es um die Gemeinde geht, dann wirklich um Aufbau. Auch bei den Einzelnen. Ich will es euch ruhig einmal sagen. Es gibt Menschen, mit denen wir genauso viel Geduld haben müssen, wie Gott sie mit uns hat. Habt ihr gut zugehört? Wir wollen, dass Gott mit uns Geduld hat. Und wir wissen, dass er sie hat. Denn hätte Gott mit uns nicht Geduld gehabt und uns in schonender Geduld getragen, wo wären wir heute gewesen? Da es in einem irgendwo fernliegenden Land geschah, kann ich es ja ruhig einmal sagen. Ich kenne einen Bruder, ich nenne ihn einfach Bruder, ich kann nicht anders. Gott möge ihm helfen und gnädig sein. In jedem Fall war ich mal bei einer Zwischenlandung irgendwann, um ihn zu sprechen, weil er mir am Herzen lag. Und ich wusste, dass er in schlechte Gesellschaft kam und ich glaube, das Zeug heißt Hasch raucht. Er tut's nicht in meiner Gegenwart. Das würde er nie tun, weil er mich schätzt. Aber als ich seinerzeit mit ihm sprach und ihm alles einfach so darlegte, ihm sagte, hör mal, ich liebe dich mit göttlicher Liebe. Und dann wollte er mir klar machen, Gott lässt alles wachsen und wie ich denn verachten könnte, was Gott auf freiem Felde wachsen ließe und so weiter. Ihr kennt ja die Argumente dieser Menschen. Und dann kam aber die Antwort, Gott lässt vieles, aber zu ganz verschiedenen Zwecken wachsen. Wenn da Giftpilze im Walde wachsen, dann doch nicht, dass sie in meiner Pfanne oder in meinem Magen landen. Versteht ihr das? Es gibt also sehr vieles. Und wenn man dann die Gnade hat, mit einem solchen Menschen nicht von oben herab, sondern einfach mal so wirklich auf der gleichen Stufe zu stehen und zu sagen, Gott war mir gnädig mit den Dingen, die ich zu bewältigen hatte. Derselbe Gott hat Geduld mit dir und ist dir gnädig in den Dingen, die du zu bewältigen hast. Auch er hat mich umarmt. Er sagte, alle anderen haben mich verdammt und haben das Urteil über mich gesprochen. Ich sagte, hör mal, in einer solchen Verfassung und dann noch ein Urteil sprechen, hier muss das Urteil aufgehoben werden. Hier muss Gnade und Befreiung verkündigt werden. Und soweit ich weiß, wird der Herr seinen Sieg entweder schon geoffenbart haben oder in aller Kürze vollstrecken und offenbaren. Es gibt einfach Menschen, die von einer anderen Macht besessen sind und sich selber nicht helfen können. Sie möchten, aber sie können nicht. Und wenn sie nicht können, sollen wir sie dann verurteilen? Nein, Gott schenke uns eine bevollmächtigte Verkündigung, damit die Gebundenen frei werden, wie ja geschrieben steht im Propheten Jesaja. Und so wird der Herr in der Tat seinen Weg mit seinem Volke haben. Anders war es mit der Pfingstdame, die zu Bruder Brenim kam, damit solchen Absätzen und Tänzeln. Ihr kennt ja alle die Predigt. Und Bruder Brenim sagt ihr, Schwester, so nicht, du betrittst den Weg des Herrn, aber damit lässt er dich nicht durch. Und sie natürlich, nicht wahr, also ich komme damit durch. Und siehe da, sie fiel um und ist von dem Wege insgesamt in die Tiefe gestürzt. Man muss immer unterscheiden, was es ist und worum es geht. Kommen wir zurück auf dieses Wort hier. Es geht einfach darum, dass wir eine innigere Gemeinschaft mit Gott suchen und finden. Und wenn wir schier ins Gebet gehen müssen, und ohne dem wird sowieso nicht gehen, aber Gebete, die den Notschrei unserer Seele doch zum Ausdruck bringen und uns dann auch gegenseitig und untereinander ermahnen und erbauen können, umso mehr wir ja sehen, dass dieser Tag der Wiederkunft Jesu Christi sich naht. Wenn hier geschrieben steht, darum ermahnt euch gegenseitig und erbaut euch einer den anderen, wie ihr das ja auch tut. Es geht immer noch weiter in diesem Brief hier. Ihr könnt ihn ja zu Hause durchlesen. Es heißt hier, wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die die Arbeiten verrichten, eure Seelsorge sind, haltet sie besonders in Ehre, es geht weiter. So dann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weise die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch der Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle, achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle. Hier sind also eine ganze Reihe Dinge miteinander verbunden. Wenn wir schon von der Wiederkunft des Herrn sprechen und darauf warten, dass wir doch diesen Dingen, die von uns gefordert werden, mehr und mehr nachkommen könnten, dass wir Handreichung tun könnten, dass ein Wachstum, eine Förderung im Glaubensleben zu verzeichnen wäre. Auch Verzagte kann es geben. Und ein verzagter Mensch, der braucht Zuspruch, aber Zuspruch im richtigen Ton, in der richtigen Weise. Gott wird uns tüchtig machen. Ich habe da keinen Zweifel. Er hat alle Dinge zur Verfügung, die wir benötigen, um ein ihm wohlgefälliges Leben hier auf Erden zu führen und ihm und einander zu dienen. Dann heißt es noch, seid alle Zeit fröhlich. Fällt uns nicht immer leicht. Es gibt nicht vieles, über das man fröhlich sein könnte. Aber dennoch, das Wort muss wahr bleiben. Seid alle Zeit fröhlich. Und seid ehrlich, wenn wir ganz stille werden, ob mancher Schwierigkeiten und Prüfungen, ist es doch ein himmlischer Friede, der unsere Seele durchdringt. Und irgendetwas sagt uns, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dann kann es noch hinzukommen, es wird alles wohl sein. Er macht alles wohl. Auch wenn wir Stunden und Tage haben, in denen wir nicht ein- und nicht auswissen, wenn wir stille werden vor dem Herrn, dann spricht eine leise Stimme in uns, dass er alles wohlmachen wird. Also seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus. In jeder Lage. Hier gibt es nicht eine einzige Ausnahme. In jeder Lage. Und sei sie noch so schwer. Gott schenke auch mir dazu Gnade. Denn nur wenn wir dem nachkommen, was hier geschrieben ist, werden wir zu Überwindern. Zu Überwindern. Haben wir das begriffen? Nur so werden wir zu Überwindern. Und wie überwinden wir? Durch das Blut des Lammes und durch das Wort Gottes, welches unser Zeugnis geworden ist. Und dass der Herr aus der Erstlingsschar eine Überwinderschar machen will, das wissen wir alle. Bis wirklich gesagt werden kann, diese haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Es geht noch weiter. Betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Den Heiligen Geist lasst nicht erlöschen, prophetische Reden verachtet nicht, prüfet alles, behaltet das Gute oder Beste, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und dann kommt die Entmahnung, mit den Worten, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und völlig tadellos möge euer Geist samt Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Jetzt kommt der Höhepunkt noch. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch vollführen. Er wird es auch vollführen. Und jetzt können wir verstehen, warum der Apostel schreibt, ich beschwöre euch beim Herrn, lasst diesen Brief zur Vorlesung bei allen Brüdern kommen. Bei allen Brüdern in ganz Europa, in allen Ländern der Welt, auf dem ganzen Erdkreis. Und möge dieses Wort Gottes, das uns frisch vom Thron in dieser Generation aus berufenem Munde geoffenbart wurde, möge es Gehör finden und möge die Bibel als ein neues Buch gelesen werden, nicht dem Buchstaben entsprechend, sondern wirklich im Licht der göttlichen Offenbarung, die uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Auch wir möchten dafür Sorge tragen, dass wirklich alle Schriftstellen, besonders die, auf die es jetzt so nahe vor der Wiederkunft des Herrn ankommt, dass sie nicht nur gelesen werden, dass sie geglaubt, befolgt werden, sodass wir Täter des Wortes werden können, in der Gewissheit, treu ist er, der euch berufen, ja, der uns erwählt hat, der uns herausgezogen hat, der uns begnadigt hat, der sich uns offenbart hat. Er ist treu und er wird auch uns treu machen und das angefangene Werk auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, zur Vollendung bringen. Ich selbst würde mich freuen, wenn ich die wirksame Hand des Herrn ausgestreckt schon in aller Kürze auch hier an dieser Stätte, an diesem Ort sehen würde. Gott ist mächtig, ja, Gott ist allmächtig. Und er wird die Seinen segnen, dass sie anderen zum Segen werden können. Und wie wir oft gesagt haben, er wird das angefangene Werk vollenden. In den Tagen jener Königreiche, so haben wir im Propheten Daniel gelesen, wird der Gott des Himmels sein Reich erstehen lassen, das ewig sein wird. Und alle anderen Reiche werden zerschmettert und ihr Ende finden. Der Herr wird König sein über die ganze Erde und wird in allen Erlösten aus Juden und Nationen Bewunderung, Ehre und Verherrlichung finden. Aus Gnaden dürfen wir auch dann dabei sein. Die Erstlingsschar hatte den Vorteil, dass sie beim Hochzeitsmahl ist, im tausendjährigen Reich, dass sie immer dabei sein wird. Gott schenke es mir dir, er schenke es uns allen aus Gnaden. Und gemeinsam glauben wir, dass wir aus Gnaden dazu gehören dürfen. Ihm, unserem Herrn, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn die Ehre geben. Himmlischer Vater, geliebter Herr, wer sind wir, dass wir überhaupt zu dir kommen dürfen? O Gott, du heiliger Gott, wie Jesaja rufen wir aus, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, wohne unter einem Volke mit unreinen Lippen. Geliebter Herr, reinige du selber, heilige du selber, wirke du selber an uns durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Geliebter Herr, gemeinsam danken wir dir besonders dafür, dass wir zu denen zählen dürfen, die du zur Seite gerufen hast, um uns die Geheimnisse des Reiches Gottes zu offenbaren, die Zusammenhänge zu zeigen, die Dinge einzuordnen. Geliebter Herr, ordne jetzt uns ein, o Gott. Möge nun deine Wege unsere Wege werden, deine Gedanken unsere Gedanken. Möge es eine Übereinkunft geben, geliebter Herr. Darum bitten wir dich jetzt alle, bringe uns in Übereinstimmung mit dir und deinem Worte. Hilf uns, o Herr, und sei uns gnädig. Lass uns so nicht länger weitergehen. erbarme dich unser. Suche uns heim in Gnaden, o Gott. Beginne auf eine neue, freie Weise zu wirken, o Herr. Nimm alle diese Depressionen, nimm all die Nöte, all das Stöhnen, all das Klagen. Wie damals in Ägypten, Herr, so spüren wir auch jetzt, dass das Gestöhn anstatt weniger noch mehr wird, o Herr. Schenk du Befreiung, wahre Befreiung, dass dein Volk ausziehe, um dir dienen zu können, um deinen Sieg zu rühmen und auszurufen. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält dein Sieg. Herr, im Stillen wissen wir es ja, dass alle Feinde schon zum Schemel deine Füße gelegt worden sind. Du Sieger von Golgatha, du Lamm Gottes, dir danken wir, dich beten wir an. Du warst auch würdig, das Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen und zu offenbaren unserem geliebten Bruder Brennen. Hast du es doch damals kundgetan, im März 1963. Geliebter Herr, du bist der Gott des Alten und des Neuen Testaments. Du redest, du wirkst, du rettest, du heilst, du segnest und offenbarst dich deinem Volke. Dir befehlen wir uns an, möge in aller Welt vorgelesen werden, was alles dazugehört, wenn du wiederkommst und auch zur Vorbereitung auf dein Kommen, o Herr. Mögen die Briefe der Apostel, die jetzt im prophetischen Licht erscheinen, mögen sie gelesen werden in dieser göttlichen Klarheit, in allen Gemeinden, auf dass der Leib des Herrn gebaut und zusammengefügt werde und du bald wiederkommen kannst, um uns zu dir zu nehmen. Habe innigen Dank für das, was du schon getan hast. Und wir danken dir schon dafür, dass du noch Größeres tun wirst zur Ehre und zum Preise deines Namens. Halleluja. Nimm alle an, die ihr Leben dir geweiht haben, auch die sich neu taufen ließen, Herr. Ach, sei du mit ihnen in einer ganz besonderen Weise. Steh ihnen bei, stärke sie, o Herr. Gib ihnen Brüder und Schwestern, die ihnen nahestehen, o Herr, die ihnen behilflich sein können in ihrem anfänglichen Glaubensleben. Verbinde uns so innig miteinander, o Herr, dass wir Dienst tun könnten, wie du es gerade haben möchtest. Noch einmal sei dir der Dank und die Anbetung für alles dargebracht. In Jesu Namen. Amen.